Ja, Glaube und Werke ist unser Thema heute. Jakobus 2, Vers 14 bis 26 ist der Abschnitt, von dem wir heute in unserer Jakobus-Reihe weitermachen. Ich habe es genannt, mein Predigttitel ist die Synergie, also das Zusammenwirken von Glaube und Werken. Ihr habt ja schon mittlerweile einiges aus dem Jakobusbrief gehört. Und nicht immer war jeder von uns dabei, und so möchte ich am Anfang nochmal ein paar Dinge erklären, die den Hintergrund dieses Briefes aufzeigen, damit wir unseren heutigen Text eben auch besser verstehen können. In Kapitel 1, Vers 1b steht, der Brief wurde geschrieben an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Um diesen Brief eben besser verstehen zu können, müssen wir uns also kurz in die Situation der jüdischen Gläubigen in der Zerstreuung versetzen. Und die war nicht wesentlich anders als kurz zuvor, die Situation in Judäa und Jerusalem, wie sie uns nämlich in der Apostelgeschichte vorgestellt wird. Und es gab offensichtlich zu jener Zeit eine große Anzahl von Gläubigen, viele von diesen hatten sich aber noch nicht vollständig vom jüdischen System gelöst. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2,2 von den Gläubigen, dass sie täglich einmütig im Tempel verharrten. Später finden wir, dass eine große Menge der Priester dem Glauben gehorsam wurde. Apostelgeschichte 6,7. Und danach sehen wir in Apostelgeschichte 15,5, etliche aber derer, die von der Sekte der Pharisäer, welche glaubten, Pünktchen, 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 da geht es dann weiter, aber das ist nicht die Aussage, es kamen viele aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, die jedoch die Beschneidung auch für Gläubige noch als notwendig erachteten. Und schließlich lesen wir in der Apostelgeschichte 21, Vers 20, von vielen tausenden gläubigen Juden, die Eiferer für was? Für das Gesetz waren. Und die offensichtlich nicht einmal die Opfer und die Opfergaben sowie die jüdischen Gewohnheiten aufgegeben hatten. Das war die Situation. Uns Neutestamentler, sage ich jetzt mal, scheint dies ungewöhnlich. Aber wir müssen bedenken, es handelt sich um eine Zeit des Übergangs vom Judentum ins Christentum. Scheinbar ertrug Gott diesen Zustand mit sehr viel Langmut, auch wenn es eigentlich nicht seinen Gedanken entsprach. Und der Hebräerbrief, der etwas später an die gleichen Adressaten geschrieben worden ist, hatte seinen Hauptzweck meines Erachtens darin, den jüdischen Christen zu helfen, sich im Laufe der Zeit vollständig vom jüdischen System zu trennen. Und sie werden dort aufgefordert, aus dem Lager hinauszugehen und ihre Verbindung zu dieser irdischen Religion abzubrechen. Stattdessen sollten sie ihre himmlische Zugehörigkeit, die sie mit Christus verband, dadurch darstellen, dass sie auch hier auf Erden einen, ich sag's mal, exponierten Platz, einen Ort äußerlicher Schmach einnahmen. Hebräer 13, Vers 13 steht, deshalb lasst uns auch zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Und darüber hinaus scheint es, dass Gott während dieses Übergangs nicht nur die Verbindung mit den Juden akzeptierte, sondern dass er auch noch, wie wir es im ersten Vers von Jakobus gelesen haben, die 12 Stämme als das bekennende Volk Gottes anerkannte, da sich die Christen zum großen Teil unter ihnen befanden. Allerdings besaßen auch zu diesem Zeitpunkt nur die Judenchristen den Glauben, der Jesus als Herrn bekannte. Wir sehen also, dass der Jakobusbrief nicht an eine namentliche Versammlung, aber auch nicht ausschließlich an Judenchristen gerichtet ist. Er wendet sich eben an die 12 Stämme in der Zerstreuung, wobei er die Christen unter ihnen anerkennt und besonders ermahnt. Der Brief hat also zwei unterschiedliche Ebenen für verschiedene Adressaten. Erst die Judenchristen dieser Zeit und dann die mit ihnen in Gemeinschaft lebenden Juden als solche noch unbekehrt. Jetzt können wir fragen, was hat denn das jetzt heute mit uns zu tun? Warum studieren wir hier als christliche Gemeinde in Krassau diesen Brief? Nun ist es sicher richtig, dass der Jakobusbrief die erste Phase der Christenheit betrifft. Ein Zeitpunkt also, an welchem sich die Gläubigen noch nicht vollständig vom jüdischen und pharisäischen Überzeugungen und der Gesetzlichkeit abgesondert hatten. Trotzdem hat der Brief uns einiges zu sagen. Wir müssen allerdings immer dabei den Hintergrund und die geistliche Situation beachten. Und ich denke, dass die geistliche Situation der heutigen Christenheit, der Lage der gläubigen Juden in der Zerstreuung unter den noch nicht Gläubigen sehr ähnelt. Inwiefern? Nun, damals gab es ein allgemeines Bekenntnis zu Gott im Judentum und in der jüdischen Gesellschaft. Es ging also nicht heidnisch zu. Aber vielfach wurde über Glaube nur geredet. Aber er hatte selten echte Werke und war vielfach kein rettender Glaube. Und auch heute leben wir inmitten einer Kultur, in der sich Politik wie Kirchen und Gemeinden zu Jesus Christus und christlichen Werten pro forma noch bekennen, aber die Mehrzahl der Kirchengänger und leider auch eine steigende Zahl der Gemeindebesucher allerdings ohne ihn wirklich zu kennen oder gar zu lieben. Und diese Liebe vor allem nicht im Gehorsam zu beweisen. Aus diesem Grund ist dieser Brief, der sich eigentlich auf die erste Phase des Christentums bezieht, auch von so besonderem Wert für seine letzte Phase, in der wir uns jetzt hier ganz offensichtlich befinden. Der Hauptzweck dieses herzerforschenden Briefes ist nämlich, das bekennende Volk Gottes, also die Gläubigen inmitten der Scheingläubigen, aufzufordern und zu ermahnen, durch einen heiligen Wandel die Wahrhaftigkeit, die Echtheit ihres Glaubens unter Beweis zu stellen. Und so kommt es nicht von ungefähr, wenn uns der heutige Text als Kernstelle dieses Briefs nochmal ganz explizit auffordert, unseren Glauben und unser Verhalten zu prüfen. Wir lesen den Text von Vers 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist, unter täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, oh, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht für das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jakobus, der war wohl ein direkter und ein sehr sachlicher Typ. Er geht ohne Umschweife gleich ins Eingemachte mit der Frage, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Das Wort Glauben, Pistis, stammt von dem Wort Peito ab, was so viel wie Überzeugung aus Verständnis bedeutet. Also möchte ich sagen, der Glaube, um den Jakobus hier redet, drückt einfach nur die einfache Zustimmung zu religiösen Wahrheiten aus. Und der Satz selbst gibt uns natürlich schon den Hinweis, dass es hier um eine völlig unkomplette Sache geht, nämlich Glauben ohne Werke. Jakobus stellt uns eine herausfordernde Frage. Kann denn ein solcher Glaube retten? Ein Glaube, der keine entsprechende Handlung nach sich zieht. Ein Glaube, der nur eine Zustimmung zu einer religiösen Wahrheit formuliert, aber daraus keine Konsequenz zieht. Kann dich solch ein Glaube retten? Viele Christen, sogar der frühe Martin Luther, hatten schon einige Mühe mit dieser Passage. Das Missverständnis, das hier immer wieder vorlag, ist oder war, dass man hier verstehen könnte, dass Jakobus behaupten möchte, dass Werke einen Menschen vor Gott rechtfertigen würden. Aber wenn man den Text genau betrachtet, sieht man, dass Jakobus nur eine Frage stellt. Er fragt, ob ein Glaube, der keine Werke nach sich zieht, überhaupt echter Glaube ist. Jakobus will hier keineswegs die paulinische Lehre aus Römer 3, Vers 20 angreifen, die wir alle oder die meisten unter uns gut kennen. Da steht nämlich, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Was viele überlesen, hier steht, aus Gesetzeswerken. Wenn du nämlich Römer 3, 20 aufmerksam liest, dann siehst du, dass es explizit eben um diese Gesetzeswerke geht und nicht um Werke des Glaubens. Trotzdem hört sich das, was Jakobus hier sagt, doch schon wie ein Angriff an, oder? Nun klar, Jakobus greift an. Und zwar den Glauben, der eben keine Werke hat. Dazu stellt er uns hier wieder, wir sind es ja aus dem letzten Abschnitt von Martin schon gewöhnt, eine hypothetische Glaubensprüfung vor. Vers 15. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Also die Situationsbeschreibung ist die, wenn einer, der angibt, gläubig zu sein, sieht, wie einer seiner Hausgenossen des Glaubens, ein Bruder, eine Schwester, einfach Not leidet und sein Glaube reicht gerade mal so weit, demjenigen den Frieden und den Segen Gottes zu wünschen und mehr nicht, dann ist dieser Glaube, so kann jeder von uns und jeder Leser unschwer beurteilen, er ist zwecklos. Denn der Glaube hat einen Zweck. Römer 1, Vers 5 bis 6 sagt, da redet der Paulus über sich und die Apostel, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen, wozu? Zum Glaubensgehorsam. Wir haben Gnade empfangen zum Glaubensgehorsam. Seht ihr das hier? Gnade empfangen wir durch Glauben, aber diese Gnade, wenn sie tatsächlich auf rettenden Glauben trifft, dann führt sie zum Glaubensgehorsam. Und jetzt so der Gedankengang von Jakobus, das Beispiel soeben, kann dann wohl kaum der Glaube eines Erretteten sein. Er will uns hier sagen, ein Glaube, der grundsätzlich nicht entsprechend des Glaubensinhalts handelt, ist fruchtlos und erweist sich dadurch als unecht. Wenn auch nicht ausgesprochen, so ist die Absicht des Schreibers hier ganz deutlich. Die Hörer sollen sich Gedanken darüber machen, was das denn für eine Nächstenliebe ist, die nicht hilft. Die gerade mal Mitleid bekundet, aber keine Barmherzigkeit übt. Was das für eine Überzeugung ist, die gerade mal sagt, man sollte demjenigen etwas geben, aber selbst keine Bereitschaft dazu hat. Denn dann würde er auch die Frage aus Vers 14 richtig beantworten können. Kann ihn denn ein solcher Glaube retten? Nein, das kann er nicht. Nochmal, er zweifelt hier nicht daran, dass der Mensch ausschließlich durch den Glauben gerettet werden kann, sondern er stellt hier in Frage, dass ein Glaube, der keine Werke hat, seinen Besitzer schon gerettet hätte. Es muss uns also hier ins Auge stechen, dass wir einen solchen Glauben nicht für ausreichend halten dürfen. Und bitte täuscht euch nicht über das hypothetische Beispiel aus der damaligen Zeit, so quasi, naja, so arme Leute haben wir ja in unserer Gemeindelandschaft, in unserer Gemeindekultur eigentlich nicht mehr. Hier geht es ja jedem gut, also was soll's? Nee, wie schon erwähnt, es ist hypothetisch, eben ein sehr plastisches Beispiel, um etwas klar zu machen. Wie uns der Kontext ja schon sagt, hier geht es um Nächstenliebe. Und Glaube und Barmherzigkeit zeigt sich in Nächstenliebe. Und schon im ersten Teil des zweiten Kapitels ging Jakobus stark auf Leute ein, die dahin ein abgestumpftes Gewissen haben. Wir haben da gelesen in Jakobus 2, 8 bis 10, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Jakobus erinnert daran, dass fehlende Nächsteliebe Gesetzesübertretung ist und sagt damit den Unbekehrten, die eben auf dieses Gesetz vertrauten, diesen Teil der Leute, dass sie dadurch gerichtet würden. Den Gläubigen erinnert er daran, dass es das Gesetz unseres großen Königs ist, dass sie mit jeder Lieblosigkeit, mit jeder Unbarmherzigkeit übertreten. Und wisst ihr was, aus Gottes Sicht ist es auch heute noch so, dass jeder, der noch keinen rettenden Glauben hat, jeder, der die Gnade im Glauben noch nicht angenommen hat, der noch nicht aus Glaubensgehorsam Nächstenliebe übt, durch dieses Gesetz für die Ewigkeit gerichtet wird. Man wird keine Entschuldigung haben. Das Gesetz hat nämlich einen bestimmten Zweck. In Römer 3, Vers 19 lesen wir, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wer das anzweifelt, der sollte den Römerbrief lesen, vor allem die ersten Kapitel, das kann einem die Augen öffnen. Wenn du allerdings zu denen gehörst, die denken, rettenden Glauben zu besitzen, dann lass dich ermahnen. Jakobus ruft dich auf, barmherzig zu sein und deinem Bruder anzubieten, was er dringend benötigt. Dürftig gekleidet zu sein, hat noch einen anderen Aspekt. Und das ist heutzutage aktueller denn je. Ein Aspekt der Nacktheit, den wir nicht besonders geübt sind, zu sehen, geschweige denn im Glauben dagegen zu handeln, steht in Offenbarung 16, Vers 15. Dort ist angekündigt, wie der Herr Jesus wiederkommt. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig der wacht und glückselig, der seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Ich will euch sagen, ohne geistliche Kleidung, das heißt ohne Glaubensgerechtigkeit, also wenn jemand ärmlich geistlich bedeckt ist, ist es ein Akt der Barmherzigkeit, dort auch Abhilfe anzubieten. Und die Echtheit meines Glaubens steht auf dem Prüfstand, wenn mir das auffällt. Wie soll ich es verdeutlichen? Ist jemand in deiner Gemeinde, in deinem Bibelhauskreis, in deinem Dunstfeld, bei dem ist unklar, ob er die Gnade Gottes wirklich ganz verstanden hat und wie er die lebt und ob er die im Glauben wirklich ergriffen hat. So was wirst du tun? wenn du das siehst? Unterhältst du dich mit ihm? Lädst du ihn am Sonntag mal zum Essen ein? Hast du die Gesinnung von Paulus, der im Römer 1, Vers 11 sagt, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das war Barmherzigkeit. Und ich muss aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere, aber gehen wir zurück zur Hauptaussage. Wie sollte man das Thema dieses Abschnitts benennen? Geht es denn hier um Errettung aus Werken? Nun schon, auch. Aber die Überschrift kann auch lauten Beurteilung von Glauben. Nun sagst du vielleicht, der Glaube, also das Vertrauen im Herzen eines Menschen gegenüber Gott, ist aber doch anderen Menschen verborgen, nicht sichtbar. Wie soll denn jemand das beurteilen können? Ja, gut, einverstanden. Ins Herz deines Nächsten blickst du nicht. Aber Gott hat uns Menschen ganz offensichtlich nur mal so eingerichtet, dass der Mensch ein Wesen ist, das grundsätzlich eigentlich nur aus Überzeugung handeln kann. Niemand wird am Sonntagabend zum Bäcker gehen, egal wie dringend er Brot braucht, wenn er vollständig davon überzeugt ist, dass der Laden um die Zeit geschlossen ist. Würde er nicht machen. Hat aber die geringste Hoffnung, dass der Laden offen sein kann, wird er sich wohl auf den Weg machen. Und so sind wir nun mal. Wenn du sagst, ich glaube, dass Gott barmherzig ist und dass auch ich wie Gott barmherzig sein soll und siehst deinen Bruder irgendeinen Mangel leiden und hilfst ihm nicht, obwohl du kannst, dann redest du nur über fromme Dinge und in Wirklichkeit bist du ein Heuchler. Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Tot. Ein toter Glaube ist wie ein toter Körper. Er ist zwar da, der tote Körper, kann aber nichts bewirken. So wie der Körper beim Tod von Geist und Seele getrennt wird und dadurch ja überflüssig wird und anschließend verwest, so ist ein Glaube ohne Werke auch wie ein menschlicher Körper ohne Geist und Seele. Ich erinnere an 1. Mose 2,7, da steht ja, da bildete Gott der Herr dem Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und so wie Adam von diesem Moment oder vor diesem Moment, als Gott ihn Odem in die Nase hauchte, nur eine putzige Tonpuppe war, und aus ihm nie etwas Vollkommenes geworden wäre, hätte Gott hier nicht weitergemacht. So ist ein Glaube an Gott und manche religiösen Wahrheiten nur wie ein Körper ohne Leben an und für sich immer noch tot. Ja, an und für sich. An und für sich tot, was heißt das denn nun wieder? Ich will es mal so sagen. Solch ein Glaube, an sich hat er nichts Lebendiges. Und für sich allein stehend ist er einfach tot. Vers 18. Da wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. Ich aber will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Es gibt für diese hypothetische Diskussion in Vers 18 verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Ich rede über die wohl anerkannteste, wer das anders sieht, verstehe ich. Der ist in guter Gesellschaft trotzdem, gibt es auch andere, die das anders sehen. Ich will das auch nicht groß diskutieren in der Predigt. Aber da, so wie ich diese Passage verstanden habe, nennt Jakobus hier einen fiktiven, einen möglichen Einwand von jemand, der vor sich her sagt, na und, der eine hat Glauben, der andere hat Werke. Was soll's, die Gaben in der Gemeinde sind ja vielfältig und unterschiedlich, alles gut. Und wir hören Jakobus antworten, und nun dann, zeige mir deinen Glauben, und wie willst du das tun ohne Werke? Aber ich kann und ich will und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Schau, echter Glaube und Werke aus Glauben sind einfach untrennbar miteinander verbunden. Du kannst ja behaupten, dass du Glauben hast, aber du hast nichts, womit du diesen Glauben unter Beweis stellen kannst. Beweise mir doch deinen Glauben ohne Werke. Das kannst du nicht. Weil du es eben nur durch Werke des Glaubens machen kannst, die du aber nicht hast. Sicher weiß ich, dein Glaube bleibt unsichtbar, aber deine Werke können beurteilt werden. Und es ist wie bei dem Zusammenwirken von gutem Wetter und einem Barometer. Es gibt doch nicht gutes Wetter, weil das Barometer hochgeht, oder? Ich habe so ein schönes Bild von einem Barometer in der PowerPoint gehabt. Sondern wir sehen eben an dem steigenden Barometer, dass Hochdruck da ist und dass es gutes Wetter geben wird. Und wenn du fragst, ja, wieso muss ich denn überhaupt meinen Glauben beweisen? Den habe ich ja für mich. Und Gott weiß es ja. Nun, du hast es noch nicht verstanden. Das Wesen von Glauben ist, dass er handelt und dass er sichtbar wird durch Werke des Glaubens. Und nicht, dass er durch Handeln bewiesen oder gar erst erzeugt werden muss. Und so fordert der Vers natürlich einen jeden von uns auf, seinen Glauben auf Werke zu prüfen. Hat dein Glaube Werke oder ist dein Glaube an und für sich tot? Auf alle Fälle erklärt uns Jakobus nochmal deutlich, warum Glaube allein nicht genügt und beginnt auch aufzuzeigen, dass Glaubenswerke auch einen direkten Zusammenhang zum Glaubensgut, zum Glaubensinhalt haben. 2,19 Du glaubst, dass ein einziger Gott ist, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Hier sehen wir wieder, dass Jakobus im Speziellen an die Juden in der Zerstreuung schreibt und ein alttestamentliches Problem der Juden anspricht, nämlich ihre Vielgötterei. In 5. Mose 6, Vers 4 steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja, wenn der Glaube an Gott allein, dass er existiert oder dass er der einzigst wahre, lebendige Gott ist, genügen würde, um errettet zu sein, sagt hier Jakobus, dann wären ja die Dämonen als die Nachfolger Satans auch errettet. Aber das kann ja nun nicht sein. Das spricht in aller Deutlichkeit. Glaubst du nur, dass Gott ist? Oder glaubst du auch an Inhalt und ewige Gültigkeit seines Evangeliums? Und dass er dir vorzuschreiben hat, was du denken, fühlen, tun und lassen sollst. Wer das nicht auch glaubt, das will Jakobus hier deutlich machen, ist ein geistliches Kind Satans geblieben. Genau wie die Dämonen, deren Glauben sie ja auch nicht retten wird, selbst wenn sie zittern. Gottesfurcht, sagt Salomo mal, ist zwar der Weisheit Anfang, aber nur aus Gottesfurcht allein ist noch niemand errettet. Jakobus 2,20 sagt, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke fruchtlos ist? Na, wer kann hier jetzt noch sagen, dass rettender Glaube ohne Werke möglich ist? Du eitler Mensch. Das Wort heißt Kenos, bedeutet leer, hohl, ohne Inhalt. So quasi wie Adam, bevor er den Odem des Lebens bekam. Dass sich an fehlenden Werken nicht gut was zeigen lässt, zeigt uns Jakobus im Folgenden zwei vorbildhafte Gläubige aus der Schrift und ihren rettenden Glauben und ihre aus dem Glauben folgerichtigen Werke. Er erwähnt zunächst einen allgemein bekannten Mann, den Stammvater des Glaubens, sagen wir mal so, Abraham. Und dann eine Frau, eine aufgrund ihrer bemerkenswerten Glaubensgut bekannte Nichtjüdin, die Hure Rahab. Eine Frau, die zuerst in der Sünde steckte. Und diese stehen beide, das ist mir wichtig, im Gegensatz zueinander, werden aber beide als Beispiel für echten Glauben angeführt. Jakobus möchte uns dadurch zeigen, dass die Echtheit des Glaubens nicht davon abhängig ist, ob du Mann oder Frau, gottesfürchtig oder völlig in der Sünde verstrickt, redlicher Bürger oder Abschaum der Gesellschaft bist. Er zeigt diese beiden Extreme, um damit zu zeigen, dass jeder den Glauben, der rettet, erlangen kann. Es ist einzig und allein die Antwort eines Herzens auf das Evangelium, die darüber entscheiden wird. Aber das ist ein anderes Thema. Wir schauen jetzt auf Abraham, die Verse 21 bis 23. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Und in 1. Mose 15, Vers 6, das habe ich schon gelesen, genau, steht eben dieses Zitat: Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Die Tat des Gehorsams, also seinen eigenen Sohn zu opfern, die wird übrigens erst in 1. Mose 22 beschrieben, also 7 Kapitel später, als diese Zurechnung des Glaubens. Wir lernen daraus, die Werke folgen dem Glauben und nicht umgekehrt. Und was war das für eine Glaubensprobe von Gott? Von ihm direkt angeordnet. Ich kann dabei nicht umhin, an Kapitel 1, Verse 2 und 3 zu denken, als Jakobus seine Brüder ermahnt und sagt: Mensch, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Aufgrund der Echtheit seines Glaubens, und wir haben es vorher gelesen, es war rettender Glaube, der von Abraham, konnte er diese Probe bestehen. Und sein Glaube hat sich dadurch bewährt. Und diese Probe war nicht leicht. Ging es doch darum, an Gottes Verheißung festzuhalten, dass aus seiner Linie, also durch Abrahams Sohn, der Erlöser kommen sollte, der das Problem der Sünde hinwegnehmen würde. Und Abraham sollte nun aber diesen, seinen eigenen Sohn, töten. Und wie sollte dann, das musste er sich ja fragen, diese Verheißung noch in Erfüllung gehen? Wir lesen in Hebräer 11, Vers 17 bis 19, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war: In Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Und wie hat er das gemacht? Wie hat er das geschafft? Hier steht's: Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Ja, bitte, was genau hat Abraham denn da geglaubt, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu schlachten? Nun, er hat geglaubt, dass er Gott unbedingten Gehorsam schuldete. Und wie sollte es dann funktionieren, wenn Isaak das Kind der Verheißung Gottes tot wäre? Nun, Gott hatte versprochen, dass er einen Erlöser aus der Nachkommenschaft Isaaks schenken würde. Und Abraham vertraute darauf, dass Gott auf seine Weise auch eine Lösung für das Problem hätte. Und er hatte sogar eine klare Vorstellung. Er hat sich gedacht, sagt der Hebräerbrief uns, Gott würde den Isaak wieder auferstehen lassen. So, der Glaube zeigt sich hier durch eine Tat, die gegen jede menschliche Vernunft handelt. Der Glaube, der rettet, zieht Taten nach sich, die den menschlichen Erfahrungswerten oftmals widersprechen und sich allein auf göttliche Aussagen der Heiligen Schrift stützen. Das ist rettender Glaube. Nur wenn du solchen Glauben hast, kannst du gegen die Vernunft handeln. Wozu braucht man das, gegen die Vernunft zu handeln? Nun, wenn du zum Beispiel die rechte Wange hinhalten sollst, weil dich einer geschlagen hat. Oder wenn du dir Unrecht tun lassen sollst, um des Friedens willen. Wenn du das Böse mit dem Guten überwinden sollst. Ja, wenn du vergeben sollst. Oder, wie in unserem Beispiel, jemandem etwas geben oder schenken sollst, was du vielleicht noch selbst benötigen könntest. Ja, die Schrift, die ist voll von hinten bis vorne mit Aufforderungen zu Glaubensprüfungen für die verschiedensten Lebenssituationen. Täglich gibt es die Chance für deinen Glauben, dass er sich als echt und rettend erweisen darf. Oft sind es Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die sich fragen, ja, ein Bekehrungsgebet habe ich ja gesprochen und das Evangelium, ich glaube, das habe ich auch verstanden, aber bin ich denn auch wirklich gerettet? Habe ich es wirklich? Nun, ich sage dir, suche nach solchem Glauben, der Werke hat, und du kannst es selbst beurteilen und andere auch. Abraham glaubte Gott und seinem Wort und daraufhin handelte er, ohne auf jede menschliche Logik zu achten. Er vertraute nur auf Gottes Zusage. Und das ist diese Synergie, das ist dieses Zusammenwirken von Glauben und Werke. Das eine ohne das andere ist immer ein Imitat oder ein Plagiat, eine Fälschung. Und Vers 22 wird es erklärt, da siehst du doch, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. An Abrahams Gehorsam wird deutlich, dass der Glaube Abrahams die Ursache für sein Handeln war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Die Tat, diesen Isaak opfern zu wollen, war die praktische Erfüllung des Glaubens von Abraham. Und die Bibel, die uns dazu sagt, er wurde durch Glauben gerechtfertigt. Der Abraham, der hatte schon das Messer in der Hand, seinen eigenen Sohn zu schlachten. Und da stoppte ihn der Engel des Herrn. Der fiel ihm quasi in den Arm, in die zustoßende Hand, weil er an der Tat erkannte, dass Abraham Gott glaubte. Die Prüfung war bestanden, der Glaube war erwiesen. Und obwohl das von Gott Verlangte der Verheißung zu widersprechen schien, gelang es Abraham, sich über seine Bedenken hinwegzusetzen und auf die Macht Gottes Leben zu schaffen, zu vertrauen. Jetzt könnte man natürlich fragen, wenn Gott allwissend ist, und das behaupten wir ja, das sagt auch die Schrift, wozu muss ich ihm meinen Glauben durch Werke beweisen? Oh, berechtigte Frage, oder? Nun, erstens ist es Teil von Gottes Plan, durch deinen Glauben den Glauben anderer zu bewirken. Er benutzt unseren Gehorsam, um sein Wort, sein Evangelium, seine Liebe auf dieser Welt laufen zu lassen. Und zweitens gibt er uns damit eben auch eine Möglichkeit, unseren Glauben für uns selbst zu beurteilen. Woran würdest du sonst merken, ob dich dein Glaube rettet? Woran? Auf unser Gefühl können wir uns da ja nicht verlassen. Das wissen wir ja. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Es gereicht Gott zur Ehre, wenn die Seinen wieder die Vernunft, wieder die menschliche Vernunft, auf ihn vertrauen. Wir lesen Vers 24. Da seht ihr, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. So, dieser Vers zieht Resümee und fasst nochmal zusammen. Jakobus sagt nicht, dass der Mann aus Vers 22 Glauben hat, aber dieser Mann scheint das zu behaupten. Und Jakobus meint zu ihm, wenn du wirklich rettenden Glauben hättest, hättest du automatisch Werke und würdest dadurch deinen Glauben belegen können, beweisen können. Dein Glaube aber zeigt sich nur durch Worte und somit ist er tot. Die Errettung, um die es Jakobus für diesen Mann geht, geschieht sicher nicht durch gute Werke. Auch nicht durch Glauben plus Werke. Errettung geschieht durch die Art von Glauben, der zwangsläufig gute Werke nach sich zieht. Christen, die den genauen Zeitpunkt ihrer Bekehrung kennen, können das bestätigen. Ihnen ging es wie Abraham. Sie haben geglaubt, sie wurden errettet und dann ging noch einige Zeit ins Land, bis sich in ihrem Leben etwas getan hat. Sie kamen zum Gehorsam und zu guten Werken. Deswegen wollen wir uns noch ein paar Gedanken machen über Errettung und Rechtfertigung. Jakobus fragt, kann ein solcher Glaube retten? Und er behauptet, dass ein Mensch auch aus Werken gerechtfertigt wird. Was verstehen wir darunter? Gerechtfertigt werden heißt, Gott spricht denen, die an Christus und das Evangelium glauben, Gerechtigkeit zu. Diese Gerechtigkeit, sie ist eine Eigenschaft. Sie ist eine Eigenschaft, die sie haben sollten, um überhaupt zu Gott kommen zu können. Der Römerbrief in Kapitel 3 macht allerdings klar, diese Gerechtigkeit fehlt allen Menschen. Aber in Gottes Gedanken ist es so, dass alle, die glauben, sozusagen in Christus sind. Sie sind mit seiner Gerechtigkeit umgeben. Und wenn du gläubig bist, sieht Gott auf dich, aber du bist ja in Christus. Und so hat Gott sich entschlossen, nicht auf deine sündigen Taten zu sehen, sondern auf die Gerechtigkeit Christi. Du bist damit umkleidet. Offenbarung 19, Vers 8 sagt uns, und es wurde ihr, und damit ist gemeint die Braut, die Gemeinde, also die Summe aller geretteten Gläubigen, es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Aber wieso sagt Jakobus dann in Vers 24, dass ein Mensch nicht allein aus Werken gerechtfertigt wird? Es ist eben kein Widerspruch zu Paulus' Lehre, dass ein Mensch allein auch aus Glauben gerettet wird. Es stimmt beides. Es stimmt beides, es gibt sogar noch mehr, was hier auch genannt werden muss, was auch stimmt. Das Neue Testament nennt uns 6 verschiedene Aspekte zum Thema Rechtfertigung. Rechtfertigung geschieht und geschieht durch Gott, Römer 8, 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Das heißt, wir sind durch Gott gerechtfertigt worden, er ist es, der uns gerecht gesprochen hat. Rechtfertigung gilt durch seine Gnade. Römer 3, Vers 24 sagt, und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, wir sind durch die Gnade Gottes umsonst gerechtfertigt werden. Gott schenkt uns diese Rechtfertigung als ein unverdientes Geschenk. Die Rechtfertigung geschieht aus Glauben, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt worden. Wir erhalten dieses Geschenk, indem wir an den Herrn Jesus glauben. Dann nennt Römer 5, Vers 9 noch den Aspekt des Blutes Jesu. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden? Also wir sind durch das Blut gerechtfertigt worden. Das kostbare Blut Jesu Christi ist eben der Preis für unsere Rechtfertigung, der bezahlt worden ist. Und es ist geschehen durch die Kraft Gottes. Römer 4, Vers 25. Der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir sind durch die Kraft Gottes gerechtfertigt worden. Die Kraft, die Jesus, unseres Herrn, von den Toten auferweckt hat, ist dieselbe Kraft, die unsere Rechtfertigung erst möglich gemacht hat. Und die Rechtfertigung geschieht, und das haben wir heute angeschaut, aus Werken. Jakobus 2,24, seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wir sind aus Werken gerechtfertigt, denn gute Werke sind der sichtbare Beweis dafür, dass wir wahrhaftig gerechtfertigt worden sind. Wir schauen uns noch die Hure Rahab an. 2,25. Ist nicht ebenso auch die Dirne Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Ha, was hat die gemacht, die Rahab? Sie hatte Glauben. Und hier ist ihr Bekenntnis. Das steht in Josua 2,9-11. Sie sagte zu den Männern: Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Schihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Und das ist die Zusammenfassung. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und das ist das, was Rahab glaubte. Und damit, dass sie die Kundschaft da versteckte, ihnen Schutz gewährte und sich selbst in Gefahr brachte, als sie die Soldaten des Stadtkönigs auf die falsche Fährte lockte, hat sie das bewiesen. Und schau mal, wie sie die ganze Welt, in der sie lebte, verraten hat. Für die Hoffnung ihres Glaubens. Mit diesem Verrat bewies sie die Echtheit ihres Glaubens. Und Gott hat ihr Gerechtigkeit zugerechnet. Er hat sie sogar in die messianische Abstammungslinie hineingenommen. Matthäus 5,1 kannst du das lesen. Die Hure Rahab, eine Frau aus der untersten sozialen Schicht, sie wurde zum Glaubensvorbild durch ihr Werk an den Kundschaftern Israels. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Verrat. Was soll denn das für ein Vorbild sein? Verrat. Nun, sie hat die Welt, in der sie zwar noch war, aber zu der sie nicht mehr gehörte, seitdem sie sich für den Gehorsam zu Gott entschlossen hatte, und das muss ein bisschen vorher gewesen sein, sie hat diese Welt verraten. Ja klar, denn sie hat ja die Seite gewechselt. Genau das ist ja Bekehrung. Sie stand nun auf der richtigen Seite und hat die Welt überwunden, in der sie lebte. Und das ist genau das, was wir zum Beispiel mit der Taufe bekennen. Und in 1. Johannes 4, Vers 4 steht: Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, damit ist die Welt gemeint, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ihr habt die Welt überwunden. Ihr seid von Gott. Ihr Glaube kam durch ihr Handeln zum Ausdruck und ihr Glaube ist an ihrem Werk zu erkennen, und zwar zweifelsohne. Wenn du verstanden hast, was Rahab zu den Botschaftern Israels gesagt hat, nämlich der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde, und dass er eben deswegen auch der Eigentümer deines Lebens ist und du ihm deshalb gehorsam zollen solltest, dann werden deine Werke auch diesen echten Glauben beweisen. Das kann gar nicht anders sein. Und in beiden Fällen, Abraham wie Rahab, geht es um Werke, die ein Mensch, der sich zur Welt zählt, gar nicht tun kann. Es geht um Werke, denen man es abspürt, dass sie von Gott sind. Dass der Leib, der sie vollbracht hat, im Besitz des Heiligen Geistes ist. Oder andersrum, dass der Heilige Geist im Leib derjenigen, die solche Werke vollbringen, eben das Sagen hat. Und ja, das kann man durchaus geistlich beurteilen. Und wenn wir mal schauen, was das Wesen ihres Werkes war, es war Barmherzigkeit. Schau die Kundschafter, sie waren in großer Gefahr und Rahab sah in ihnen Menschen, die diesem großen Gott glaubten, und sie konnte ihnen etwas geben, was sie dringend benötigten. Schutz und Unterkunft, ein Versteck, eine Deckung. Im übertragenen Sinne finden wir das in unserem Beispiel, wo jemand ärmlich bekleidet ist, wieder. Und deswegen ist es auch so ein wunderbares Beispiel. Sehr weise von Jakobus gewählt. Und damit schließt Jakobus den Gedankenkreis und ist wieder ganz bei seinem Motiv der Barmherzigkeit. Und jetzt bitte passt nochmal ganz genau auf, der Schlussgedanke. Wir schauen nochmal, was wir im ersten Teil des Kapitels vorletzten Sonntag eben zu lesen bzw. zu hören bekommen haben. Jakobus 2, Vers 13 hat uns da gesagt, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Im Gegensatz zu der Auslegung, die wir letzte Woche gehört haben, ist das, was ich jetzt sage, meine ganz persönliche Erkenntnis. Ich bin davon überzeugt, dass diese Worte in Vers 13 nur den damaligen Juden galt, die eben nicht gläubig waren, die in ihrem Leben durch ihre Unbarmherzigkeit immer wieder aufzeigten, dass sie noch keinen rettenden Glauben hätten und die sich eben auf dieses Gesetz beriefen und die würden durch dieses Gesetz gerichtet werden. Erinnert euch, was in Vers 1 steht. Der Brief ging an alle Juden in der Zerstreuung. Und gegen diese würde das Gesetz, auf das sie sich als Juden noch in Unverständnis des Evangeliums beriefen, unbarmherzig angewendet werden. Und ganz offensichtlich war es ein Aufruf, sich endlich und ganz und gar dem Evangelium hinzuwenden, beziehungsweise sich zu prüfen, ob man den Schritt schon gegangen war. Die Gläubigen wiederum wollte er auffordern, Barmherzigkeit zu üben, ohne Ansehen der Person. Das ist eine Glaubensprüfung. Immer wieder, für jeden Christen, etwas wegzugeben, sich loszulösen von jemandem, der oder was einem wertvoll ist. Abraham hat sich losgelöst von seinem Sohn, den hat er lieb gehabt. Oder Rahab, die Welt, in der sie lebte. Ich glaube nicht, dass das einfach so ging für sie. Die Dinge, an die wir unser Leben geknüpft haben, zu überwinden, das muss manchmal sein, wenn wir barmherzig sind. Und seht doch bitte den Zusammenhang zum Kapitel 1. Hier ging es um den Unterschied von Prüfung und Versuchung und was es mit deinem Glauben zu tun hat. Und im Kapitel 2 geht es um Barmherzigkeit und Gehorsam, also dem Barometer für deinen Glauben. Jakobus fordert seine Leser zwei Kapitel lang auf, ihren Glauben auf Echtheit zu prüfen. Ich habe hier, die werde ich eigentlich an die Wand geschmissen, so eine Tabelle, die ich gemacht habe. Echter Glaube, rettender Glaube, unechter, nicht rettender Glaube. Der echte Glaube erhält Prüfungen für Freude. Der unechte ist empfangsbereit für Sünde. Der rettende Glaube bewährt sich in Prüfungen. Der nicht rettende gibt der Begierde nach. Der rettende Glaube erbittet im Glauben, der Nichtrettende erzweifelt. Der rettende Glaube harrt aus in Prüfungen, der Nichtrettende Glaube ist unbeständig in seinen Wegen. Der rettende Glaube erkennt Gott als Geber aller guten Gaben. Und der unechte Glaube, der irrt sich über die Ursachen seiner Versuchungen. Der rettende Glaube ist sich als Reicher seiner Niedrigkeit bewusst. Und der unechte Glaube verlässt sich als Reicher auf seinen Reichtum. Der echte Glaube ist sich als Armer seiner Hoheit in Christus bewusst. Und der unechte Glaube strebt als Armer nach Reichtum. Der echte Glaube ist glückselig in der Prüfung. Der unechte schreibt Versuchungen Gott zu. Der echte Glaube ist barmherzig und ohne Ansehen der Person. Der nicht rettende Glaube sieht die Person an und gibt dem, der eh schon hat. Der echte Glaube ist Hörer und Täter des Wortes. Der nicht rettende Glaube ist nur Hörer. Der echte Glaube versteht, wo er Veränderung braucht. Der nicht rettende Glaube sieht sich im Spiegel an und geht davon. Der rettende Glaube ist Täter des Werkes. Der nicht rettende Glaube ist ein vergesslicher Hörer. Der rettende Glaube ist ein wahrer Diener Gottes und dabei glückselig. Der nicht rettende Glaube meint nur, er diene Gott, pflegt vergeblichen Gottesdienst. Der rettende Glaube, er besucht Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis und hält sich selbst von der Welt unbefleckt. Der nicht rettende Glaube zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz. Der rettende Glaube redet und handelt in Verantwortung dem Gesetz der Freiheit gegenüber. Und der nicht rettende Glaube ist aller Gebote schuldig. Und der rettende Glaube erweist sich in Werken, in Glaubensgehorsam. Und der unechte Glaube, er hat keine Werke des Glaubens. Also was können wir denn bis hierher aus Kapitel 1 und 2 lernen? Bewährung des Glaubens kommt durch Glaubensprüfungen. Also tut auch gegen die Vernunft, was Gott euch in seinem Wort sagt. Darin besteht die Prüfung. Barmherzigkeit und Nächstenliebe ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Prüfungen. Und dazu braucht ihr einen echten, einen rettenden Glauben. Wenn ihr gute Werke der Nächstenliebe übt, seid ihr auf der richtigen Spur. Denn Glaube ohne praktizierte Barmherzigkeit gibt's nicht. Und also auch keine Gnade für solche oder für solchen, der meint, Glauben ohne Werke haben zu können. Und wenn du das bei dir entdeckt hast, Glaube ohne Werke, dann hast du ein echtes Problem. Komm zu mir nach der Stunde. Wir wollen drüber reden. Hast du aber diesen rettenden Glauben, dann hast du auch tätige Liebe zum Volk Gottes, wie Rahab sie hatte. Und du bist bereit, die Welt zu überwinden. Und wie Abraham bereit, auch das zu opfern, was dir am meisten am Herzen hängt. Auf Gottes Wort hin. Hast du solchen Glauben, dann übe dich doch darin. Zeige uns deinen Glauben, damit Gott verherrlicht wird, damit Scheingläubige zum Nachdenken und Glaubensgeschwister zum Nachahmen gebracht werden. Durch Werke nach der Art Abrahams und Rahabs oder auch anderen aus dem Kapitel 11 des Hebräerbriefs, denke immer daran, Glaubenswerke, die wahren und rettenden Glauben beweisen, haben immer auch eine Note der Barmherzigkeit. Amen.